Kurz danach hatte ich ein sehr traumatisches Erlebnis, weil mein Vater sich sein Leben genommen hat und meine Eltern waren bereits geschieden, also es war alles sehr kompliziert. Und dann habe ich aber studiert und dann habe ich aufgehört und dann kam die Band und dann war ich auf Tour und dann war das irgendwie zum ersten Mal so slow down. Ich habe dann gedacht, ich mache das jetzt. Ich mache das, wo mein Herz mich hinführt. Aber dann in L.A. sind natürlich die Unsicherheiten mir immer wieder wie ein Spiegel vorgehalten worden. Also, dass man nicht genug ist, dass man das nehmen muss, was man kriegen kann.
Fenster oder Gang? Der Podcast von und mit Benny Bauerdick. Überall da, wo ihr Podcast hört und Geschichten lauscht.
Hallo ihr Lieben, meine heutige Gästin ist Schauspielerin und Comedian. Ursprünglich kommt sie aus Übach-Palenberg. Mittlerweile lebt sie seit über 10 Jahren in Los Angeles. Und auf TikTok und Insta kommt sie auf insgesamt 3 Millionen Follower. In Worten 3. Auswandern und in Hollywood den Traum der Schauspielerei verfolgen, das klingt fantastisch, ist aber nicht nur geil, weil auch immer wieder Ängste und Selbstzweifel im Spiel sind. Und darüber möchte ich heute mit ihr reden und ich freue mich sehr auf Alina Bock.
Hi!
Hallo!
Hi Benny! Hallo ihr da draußen! Ich dachte gerade, wie mache ich jetzt das perfekte Podcast-Hallo?
Das war aber schon sehr gut.
Okay,
das war schon sehr professionell.
Okay, sehr
also
gut.
Man
sehr
könnte, gut. Man könnte meinen, du machst nichts anderes. Oder hätte ich dich vielleicht doch irgendwie eher als Bettina begrüßen sollen?
Boah, Andi! Ich versuche manchmal so die Stimme, ich benutze ja mal einen Filter für Bettina. Mhm. Und dann denke ich manchmal, ja, aber wenn ich die jetzt live mache, dann versuche ich immer, weil der Filter, der zieht die Stimme so ein bisschen runter. Mhm. Und dann denke ich immer, kann ich das eigentlich auch selber so runterziehen? So, boah, Andi! Boah,
oh,
Andi!
Das ist gut. Wobei, also, es klang auch ein bisschen, kennst du noch Ottmar Zittlau?
Ottmar Zittlau.
Von der Wochenshow?
Ja, ja.
So klang das.
Ja. Ja, stimmt. Muss noch ein bisschen
aber
dran arbeiten.
Ich probiere das auch mal, weil ich mache das also tatsächlich lustigerweise auch manchmal zu meinem Freund, dass ich dann einfach auch sage, Schatz, Andi, Andi, Andreas. Das ist immer sehr, sehr unterhaltsam. Ja. Aber bevor wir zu einer deiner Paraderollen bei Insta kommen, nämlich Bettina, lass uns doch mal erst einsteigen mit der Frage, mit der wir immer einsteigen in diesem Podcast, Fenster oder Gang? Wo hast du gesessen auf dem Weg von L.A. hierher?
Fenster.
Warum?
Also es hat ja beides seine Vorteile, weil ich denke dann auch immer, wenn ich jetzt am Fenster sitze und es sitzen 2 Menschen neben mir und ich muss dann ständig auf Toilette oder sitzt 1 Mensch neben mir, je nachdem, wo man sitzt. Und dann hat man auch noch einen Overnight Flight, ne? Dann machen die irgendwann die Lichter aus und alle schlafen. Dann sitzt du da fest. Auf der anderen Seite kann man sich halt da in der Ecke so gut hinlegen, den Kopf einfach gegen die Wand und einschlafen, wenn man möchte. Und deshalb habe ich dann immer lieber den Fenstergang.
Ja, ich finde Fenster irgendwie auch attraktiver eigentlich und gemütlicher.
Ja.
Aber ich habe so ein Problem damit, halt 5-mal nachts Leute zu wecken und zu sagen, Entschuldigung, könnte ich noch mal kurz aufs Klo? Ich habe so ein Sextanerbläschen.
So eine kleine Blase. Ja, das wird ja auch immer schlimmer, je älter man wird. Was ist da los?
Was ist da passiert? Ja, der Körper lässt nach.
Ja.
Das funktioniert nicht mehr so, ne?
Alles nicht mehr so.
Ja. Ja, ist irgendwie scheiße.
Ja, und ich habe auch so lange Beine und dann... Ich habe so lange Beine. Das ist einfach so ein Problem. Und dann tun mir die Knie immer so weh. Mhm. Und dann strecke ich die aus in den Gang. Mhm. Und dann ständig kommen da die Leute und die Stewards vorbei mit ihren Wagen. Ja.
Frag mich mal, meine Liebe, ich bin 1,90. Ich kenne
das
Problem. Ich habe auch sehr lange schön.
Ja. Wir mit unseren Modelbeinen.
Ja. Ey, aber es ist so cool, dass du hier bist.
Ich freue mich total, hier zu sein.
Ja, weil du bist quasi gerade so ein bisschen auf Heimatbesuch.
Genau,
in Übach-Palenberg
und
in Deutschland unterwegs.
Und auch Köln war früher meine Heimat.
Stimmt,
ich habe hier ja studiert, eine kurze Zeit lang und gelebt, eine längere Zeit. Ja,
es ist
meine alte Heimat.
Ja, schön, dass du in deiner alten Hood bist.
Mhm.
L.A. standardmäßig uns einen Starbucks-Kaffee mitgebracht hast.
Ja.
Und ich habe aber neulich, als du zurück nach Deutschland gekommen bist oder gerade quasi da warst, bist du irgendwie irgendwo hin mit dem Auto gefahren und hast an einer Raststätte angehalten und hast dir Proviant geholt und es waren Knickknacks.
That's right.
Und es war ein Milka Tender und ich dachte, ich tue dir was Gutes und besorge dir Knickknacks und ein Milka Tender. Knickknacks stehen auf dem Tisch.
Ja.
Fun Fact, Milka Tender gab es nirgendwo.
What?
Ich bin sogar extra gerade noch an der Tankstelle gewesen.
auf.
Wirklich? Jetzt muss ich so einen anderen Scheiß Kackriegel holen.
Hanuta-Riegel, habe ich noch nie probiert.
Ja, guck mal, dann...
Könnte ich gleich mal ausprobieren.
Du musst dich nicht gezwungen fühlen.
Ein bisschen ASMR gleich?
Oh ja.
Ich finde das ja ganz schlimm, so Schmatzgeräusche.
Ich,
ne? Ich bin da so ganz empfindlich geworden. Ich finde das auch im Kino immer ganz schlimm, wenn jemand
Popcorn,
hinter mir sitzt.
Nachos.
Und Plastik. Plastikzeug aufmachen. Da kriege ich die Krise. Da werde ich so innerlich so richtig sauer irgendwie. Ich weiß auch.
Ja, ich verstehe das, weil man dann irgendwie sich auf nichts
also
anderes konzentrieren
kann. Also möchte ich
ja.
nicht. Also ich kann das nicht kontrollieren, aber ja. das ist so... Ich kann es nicht hören.
Hab das im Flugzeug tatsächlich aber auch. Mm. Ah, und übrigens, bevor ich es vergesse, warte ganz kurz. Guck mal, also du musst dich überhaupt nicht gezwungen fühlen, irgendwas zu essen.
Kommt her.
Aber
OMG.
Bettina-like.
Hör auf!
Habe ich uns natürlich noch Nudelsalat mit Pesto gemacht.
Oh mein Gott. Lecker sieht der aus.
Ich dachte, das muss irgendwie sein. Ey, ich liebe Bettina, deine Rolle.
Danke.
Die du geschaffen hast, kreiert hast. Das ist halt so eine typisch deutsche.
Ja, ja.
Und ich glaube,
Dorf.
Ja, aus Überbarnberg ja. irgendwo. Mhm. Ich muss so lachen, weil wenn ich die sehe, sehe ich entweder meine Mutter oder ja. mich selbst vor meiner Therapie. Es ist einfach so schlimm. Ich denke immer, Gott, mein armer Ex-Mann, der musste, ich war einfach Bettina früher.
Wie lustig. Das war ich vor meiner Therapie.
Ja, es ist so absurd. Wie viel Alina steckt in Bettina?
Das ist eine gute, das frage ich mich manchmal auch. Letztens habe ich irgendwas gesagt und dann meinte meine beste Freundin, die mich auch schon seit wir 11 sind, kennt, irgendwie so, boah, das war jetzt aber voll Bettina. Ich so, ich bin eigentlich immer davon ausgegangen, das ist überhaupt nicht ich, aber man bringt ja immer einen Teil seiner selbst in die Rollen rein. Besonders wenn man viel improvisiert, muss ja irgendwo herkommen. Aber das war eigentlich so, also der Name stammt von einer Kindheitsfreundin. Hallo.
Grüße.
Liebe Grüße, die ich jetzt eigentlich gar nicht mehr kenne, aber ich würde mir das vorstellen, dass sie so geworden ist. Ich hoffe, sie sieht das nicht und denkt dann so, bin ich das etwa? War eigentlich voll gemein. Und aber generell halt auch einfach so die Dorf, so ein paar Leute, die ich vom Dorf kenne. Mhm. Und manchmal, man nimmt ja so Inspiration aus verschiedenen Personen oder von verschiedenen Situationen. Und dann wird das natürlich noch viel verstärkter dargestellt. Mir fällt gerade das Wort nicht ein. Aber quasi, ja.
Deutlicher. Du nimmst halt so Stereotype von unterschiedlichen Menschen und packst sie quasi in eine Rolle, ne?
Ja. Und man nimmt das, was man lustig findet, und macht das noch viel krasser eigentlich. Ja. Und um zu deiner Frage zurückzukommen, vielleicht so 20%.
Okay. Ja, aber das ist ja auch.
Aber ich bin auch nicht die typische, ich bin halt nicht viel in Beziehungen eigentlich. Also bei Bettina. Ist ja jetzt auch viel mit Andi und ihrem Freund und so. Mhm. Und da kann ich jetzt bei mir selber nicht so viel rausziehen, weil ich bin eigentlich notoriously single. Aber von den Beziehungszügen her vielleicht auch so, von den Charakterzügen her vielleicht so 10-20% oder so.
Ja, aber es ist ja auch das, was du sagst, man muss ja so ein bisschen auch eine Rolle mit Leben füllen und auch mit dem, was man irgendwie so mitbringt. Ne? War denn für dich quasi auch schon früher in Übach-Palenberg, ich sag das einfach immer, weil ich liebe dieses, das klingt so schön, Palenberg,
ja.
War denn da für dich schon klar, warte mal ganz kurz, ich muss diesen Nudelsalat mal zumachen.
Geht so in deine Nase rein.
Ja. Und sag mal, war denn da für dich schon klar, okay, das will ich machen, ich will irgendwann mal Schauspielerin sein, Comedian sein?
So wie ich mich daran erinnere, war das für mich klar, seit ich ein Langzeitgedächtnis habe. Also seit ich 3 war. Mhm. Das war schon immer, da war einfach so eine Liebe zum Performen, zu Filmen, zu Serien, zum Theater. Das würde ich schon sagen, und ich habe auch zum Beispiel zu Hause am Tisch, beim Frühstückstisch oder Abendessen-Tisch immer so Stimmen oder Akzente nachgemacht und meine Familie zum Lachen gebracht und in der Schule bei jeder Gelegenheit, wo es in irgendeiner Weise auf die Bühne ging, mich wie so eine Rampensau direkt immer, ich will das machen, Ich kann ja auch gar nicht sagen so richtig, wo das herkommt. Aber dass zum Beispiel den Beruf, den ich jetzt habe, dass es den überhaupt so gibt in der Form, das habe ich natürlich nicht gewusst. So, irgendwann habe ich dann gesagt, ach so, ich möchte Schauspielerin sein. Das ist meine Leidenschaft. Und das war mir eigentlich schon ziemlich früh klar. Und ich habe dann auch nie so in der Schule haben die dann immer so, weißt du, so Berufsorientierungstage.
Horror, wo man so Psychotests mit so Ankreuzen auch machen musste.
Ja, und dann, ne, haben die einem gesagt, okay, du wirst später mal am besten dich da und dahin bewegen. Weißt du, da bist du noch ein Teenager und da bin ich gar nicht hingegangen. Mhm. Ich habe dann gesagt, ich war eine Schauspielerin. Und dann haben die immer alle gesagt, das ist kein richtiger Beruf. Und ich weiß noch, einmal direkt, ich habe halt irgendwann Before gemacht, ich springe jetzt gerade, aber irgendwann war ich in einer Casting-Band, Band. Ne? Ja. Genau, eine Castingband. Und dann hat der Direktor meiner Schule gesagt, dass das sei nicht gymnasial, so einen Job zu haben.
Im Nachgang? Oder? Aha. So, dir?
Er hat das zu irgendwelchen Leuten da im Dorf gesagt. Ach, so. Die haben gesagt, hast du gesehen, so Alina ist so auf Super RTL. Und dann meinte er, es ist nicht sehr gymnasial, so eine Karriere quasi einzulegen. Und das war halt auch immer so diese Einstellung früher so auf dem Dorf ein bisschen. Ne? Ich weiß nicht, ob das überall so ist, aber halt man orientiert sich an den Jobs, die es bereits gibt. Und Künstler sein zu wollen, das war eigentlich sehr out there.
Ja, völlig weit weg ja auch, ne? Ja. Also man muss ja wirklich sagen, weiter auseinander können Lebensrealitäten ja nicht sein zwischen Übach-Palenberg und Los Angeles. Ja. Da ist ja auch einfach eine krasse Distanz, nicht nur geografisch. Aber selbst wenn du sagst, du wolltest das schon immer, hast du geglaubt, dass das funktionieren kann oder hattest du da auch irgendwie quasi schon krasse Zweifel, wenn dir immer gesagt wird, das ist nicht richtig, das ist nicht gymnasial, das ist kein richtiger Job. Also man kriegt das ja so eingetrichtert, ne?
Ich habe, also da ist so ein, das sind eigentlich zwei verschiedene Stimmen. Es gibt irgendwas in mir drin, das ich damals schon hatte, das einfach das als Möglichkeit gesehen hat. Und das war irgendwie so eine Sicherheit, so wenn du es machen möchtest, dann kannst du es auch machen. Alles andere ist... Und ich habe dann auch immer gesagt, die anderen sehen die Welt vielleicht nicht so, als hätte ich so eine geheime Welt gesehen, wo andere keinen Zugang zu hatten oder so. So ein kleines Türchen. Und ich wusste das einfach, dass wenn man das möchte, dass man das dann auch machen kann. Ob man das erfolgreich macht, ob man dafür bezahlt wird, das war die andere Frage. Und ich glaube, das ist das dann auch, wo die Unsicherheiten herkommen. Die Unsicherheiten kommen, glaube ich, eher aus einem Bereich, was gar nichts direkt mit dem Künstlerbereich zu tun hat, sondern mit dem Selbstwertgefühl an sich, die Angst, nicht genug zu sein, nicht gut genug zu sein, nicht perfekt genug zu sein. Und ich glaube, das ist einfach so eine generelle, das ist eine generelle Angst in mir drin, die ich dann auf was auch immer gerade in meinem Leben ist, projiziere. Und da ich als Künstlerin arbeite, manifestiert sich das natürlich im Job sehr häufig. Aber das manifestiert sich auch in Beziehungen und in allem anderen eigentlich. Also, überall. Aber so, ich hatte irgendwie schon immer so, ich habe früher zu den Leuten in meiner Schule gesagt, ich gehe mal nach Hollywood. Und dann haben die gesagt, okay, Alina.
Ach, die Alina wieder.
Alright.
Viel Erfolg.
Ja. Ja.
Hast du dich inspirieren lassen eigentlich von Sister Act? Dass du dachtest, das ist meine Welt, so eine Show?
Ja.
Ich will ein Showgirl sein?
Ich habe Sister Act geliebt. Und das waren ja auch beides gute Filme, ne? Das hast du ja nicht häufig. Doch, so Sister Act und auch Clueless, also so die amerikanischen Komödien, das war so, ich habe da mich irgendwie verbunden zu gefühlt, obwohl ich noch nie in Amerika war. Und das hat sich irgendwie angefühlt wie zu Hause. Einfach so ein Gefühl davon, so die Art von Comedy. Und das war auf jeden Fall so eine Inspiration irgendwie. Ach ja, Whoopi Goldberg. Meine Katze, ich habe zwei Katzen.
Eine heißt Dolores Van Cartier. Deswegen habe ich das, da dachte auch so, da scheint jemand auf jeden Fall irgendwie eine Affinität zu Sister Act zu haben. Und die andere heißt Mitch, oder?
Mitch, genau. Das ist eigentlich ein geheimer, also
ein geheimer Name.
Es ist angelehnt an ein Teil von dem Namen von meinem Highschool-Crush, aus meinem wahren Leben. Das war die Idee meiner Schwester und hat gesagt, nenn die doch so, aber dann weißt du, da ist die Verbindung da und dann...
Und er aber nicht.
Korrekt.
Anders als bei Bettina, deiner Schulfreundin, ja, die jetzt weiß, ja, woher der Name so kommt.
Upsi-Daisy.
Ey, aber sag mal, was war denn dann für dich wirklich der entscheidende Punkt? Erinnerst du dich da noch zu sagen, jetzt gehe ich wirklich? Mhm. Weil davon zu träumen und genau, in der Schule das zu sagen, ist ja, ja, das eine. Aber das zu machen, mhm, ist ja ein krasser Move, ein krasser Schritt.
Also als Before zu Ende war, das war Studium abgebrochen, Before. Und dann war das zu Ende. Und dann war irgendwie so ein Moment, jetzt oder nie. Mhm. Wenn du es jetzt nicht machst, dann machst du es nie, weil man hätte ja dann auch hier in Deutschland irgendwie dann an die Karriere angeknüpft. Und das, was mir auch so als Version in meine Zukunft präsentiert wurde hier in Deutschland, war halt Moderation oder ein deutsches Album zu produzieren. Und dann habe ich aber irgendwie gedacht, das ist natürlich cool und das sind ja auch coole Jobs, aber das will ich nicht den Rest meines Lebens machen. Ich möchte Filme machen, mhm, in Hollywood. Und dann war das irgendwie so, dann hatte man ja auch ein bisschen eine finanzielle Unabhängigkeit, weil man selber schon gearbeitet hat. Und wir haben das Geld natürlich sofort verprasselt, aber wir hatten das da halt gerade. Und
hat es da geklingelt?
Ich glaube schon.
Oh, warte mal, ich muss mal kurz an die, ja, Tür gehen.
Ich warte hier.
Krankenkasse.
Dass sie dafür extra klingeln.
Nee, die müssen, glaube ich, reinkommen.
Ach so.
Also die klingeln, damit die in die Haustür
reinkommen. Ist ein sehr wichtiger Brief von ihrer Krankenkasse.
Oh Gott.
OMG. Ich habe ASMR mit einem Knickknack gemacht.
Oh, sehr gut. Du hast dir die Zeit ein bisschen, ja, überbrückt. Okay. Du bist dann nach Hollywood, hast das Geld.
Genau, wir haben dann
verprasst.
Also, ja. Manu, die war damals in der Band mit mir. Sie wollte auch nach L.A. und wir hatten irgendwie gar keine richtige Direction. So, wir wussten irgendwie, wo wir wollen nach Amerika und wir wollen nach Los Angeles. Da hatte ich auch bereits schon ein Austauschjahr als Austauschschülerin gemacht mit 16 und Manu war dort mal auf einer Schauspielschule in New York. Mhm. Deshalb hatten wir beide so irgendwie eine Verbindung. Und wir dachten auch zuerst, wir gehen da hin und wir machen Musik weiter, weil da haben wir auf dem Resümee und so finden wir unseren Zugang dann zum Schauspiel oder für mich zumindest. Genau, und dann sind wir einfach mal rübergeflogen. Und dann hat das aber auch irgendwie ein paar Jahre gedauert, bis man rausgefunden hat, wie läuft das jetzt mit der Green Card und mit der Arbeitsgenehmigung und mit unserem Leben in Deutschland. Und also am Anfang war das so, wuhu, wir gehen einfach mal, hey LA, und eine möblierte Ferienwohnung und ein Auto gemietet und ne, das ganze Geld einfach so wum, 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 wum. Im nächsten Jahr mussten wir noch Steuern nachzahlen und irgendwann war dann so ein Punkt, da war ich ein paar Mal in L.A. gewesen für mehrere Monate, zwischendurch wieder nach Deutschland, weil wir halt immer nur so ein Esther hatten. Mhm. Und dann kam wirklich der Punkt irgendwie, das Geld war alle und die Green Card war noch nicht da, aber man musste halt dann proaktiv sagen, okay, gebe ich das jetzt für eine Green Card aus und was brauche ich jetzt wirklich, um dort mein Leben zu starten? Mhm. Oder bleibe ich in Deutschland? Was mache ich jetzt? Und das war irgendwie so ein Rock Bottom ein bisschen für mich, weil ich war dann wieder in Deutschland, hatte kein Geld mehr, habe das erste Mal seit so, so langer Zeit irgendwie eine Pause bekommen, also weil ich halt einfach gerade nicht mehr weitermachen konnte. Also das erste Mal seitdem ich zum Beispiel von zu Hause aus weggezogen bin, um zu studieren in Köln. Kurz danach hatte ich ein sehr traumatisches Erlebnis, weil mein Vater sich sein Leben genommen hat und meine Eltern waren bereits geschieden. Also es war alles sehr kompliziert. Und dann habe ich aber studiert und dann habe ich aufgehört und dann kam die Band und dann war ich auf Tour und dann war das irgendwie zum ersten Mal so slow down. Und ich hatte das Gefühl, das hat sich dann alles so nach dem Motto, hi, du kannst uns nicht mehr runterdrücken. Und man,
also
muss
da ist alles rausgekommen, alles was irgendwie, da irgendwie,
ja, ist alles irgendwie mal so Genau, so wie wenn man einfach anhält und alles kommt dann so nach und man muss sich selber einfach mal konfrontieren. Und das hat auch ein Jahr gedauert, dass ich einfach in Deutschland war, bei Freunden geschlafen habe, gekellnert habe, irgendwelche Jobs angenommen habe und mich mit der Wahrheit irgendwie mal konfrontieren musste. Und ich wusste auch gar nicht, was ich möchte. Ich wusste gar nicht irgendwie, soll ich diesem Traum jetzt folgen oder ist das völlig verrückt? Und ich habe, und viele um einen herum sagen einem ja dann, ne, ich finde, du solltest das machen. Ich finde, du solltest das machen. Und ich finde, das ist die sichere Variante. Und irgendwann sagt man so, ja, okay, aber
was will ich eigentlich?
Was will ich eigentlich? Was sagt meine eigene Stimme eigentlich? Mhm. Und manchmal findet man ja auch den Weg dazu, indem man weiß, was man nicht möchte. Mhm. Wenn dann jemand sagt, ich finde, dann aber geh doch bei einer Produktionsfirma wieder arbeiten oder so. Ne? Und dann denkt man so, dann weiß man so, okay.
Das auf jeden Fall
wahrscheinlich
schon mal nicht.
Genau, und irgendwann kam das dann so einfach ganz klar, wie so eine ganz klare Antwort in meinem Kopf, wie so
eine göttliche Stimme.
Eine göttliche Stimme. Und ich habe gesagt, nein, ich möchte das Risiko eingehen und meinem großen Traum folgen und es wenigstens probieren. Ich möchte nicht am Ende meines Lebens, wann auch immer das ist, da sitzen und sagen, du hast es nicht mal probiert. Und ich glaube, so die Band zu verlieren, und das war auch ziemlich, dann hatten wir noch einen Gerichtsstreit mit der Plattenfirma und das war auch alles nicht so schön. Und aber ich glaube, dann einfach irgendwo mal an einem Ort zu sein, wo man gerade auch nicht viel zu verlieren hat,
macht es einfacher, so eine Entscheidung zu fällen. Ne? Mhm. Naja, und weil du das, was du ja beschreibst, das ist ja Verlust an Verlust an Verlust. Ja. Ne? Also wenn wir über Scheidung reden, über Suizid oder auch ein Projekt wie diese Band zu verlieren, ist ja, dass man dann denkt, naja, also was habe ich denn jetzt eigentlich noch zu verlieren? Also go for it. Ne?
Und das, ich meine, das mit meinem Vater, das war natürlich auch so, dass ich mir gedacht habe, der hat sein Leben lang in einer Firma gearbeitet, der hatte genug Geld, der hatte eine Familie, der hatte er hatte ja immer noch seine Familie, aber und der war so unglücklich und der war so depressiv. Und ich meine, Depression hat ja auch nichts mit den Umständen unbedingt zu tun, das ist ja eine Krankheit. Aber trotzdem, und das war dann für mich irgendwie so, ich trage, und meine Mutter konnte nie ihre Träume erfüllen, die kommt aus einem ganz krassen Background mit ihrer Familie. Und ich habe dann gesagt, ich mache das jetzt. Ich mache das, wo mein Herz mich hinführt und gehe lieber ein riesengroßes Risiko ein, aber habe es wenigstens probiert und habe wenigstens irgendwie versucht, das auszuleben, was ich denke, was möglich ist, auch wenn alle anderen sagen, das ist total verrückt. Aber das fühlt sich irgendwie richtig an.
Ja, und wie mutig, das zu tun. Und quasi Schnitt 10 Jahre später zeigt es dir ja auch, dass es richtig war, das zu tun. Ne? Ja. Ich meine, du bist halt seit 10 Jahren da. Aber ich habe ja am Anfang auch schon gesagt, irgendwie Hollywood ist ja, oder das Leben und auch das Leben, das du führst, eben natürlich eben auch immer wieder geprägt von Ängsten und Selbstzweifel. Mhm. War das denn die Phase, wo du das zum ersten Mal so gespürt hast? Also diese Phase, wo du zur Ruhe gekommen bist und dann gegangen bist, ist es da so zum ersten Mal aufgeploppt?
Ja. Das war auch, also vorher hatte ich das immer schon mal gemerkt, irgendwie, dass ich zwischendurch ein bisschen depressiv wurde oder also ängstlich, aber ich hab das damals in meinen 20ern noch nicht als ängstlich oder Anxiety definiert. Und ich habe dann auch irgendwann zwischendurch mal eine Therapie angefangen. Und da habe ich das dann irgendwie auch gemerkt, okay, ich muss das irgendwie alles aufarbeiten. aber dann in L.A. sind natürlich die Unsicherheiten mir immer wieder wie ein Spiegel vorgehalten worden. Also, dass man nicht genug ist, dass man das nehmen muss, was man kriegen kann und so. Das ist natürlich in L.A. dann die Competition ist so groß und die Leute, die stehen da parat, die sagen, du hast einen Traum, ich kann dir dabei helfen, aber die einen eigentlich nur ausnutzen oder einem das Geld abziehen oder so. Das ist natürlich eine ganz krasse Stadt, ne? Und bis man da den richtigen Anschluss findet, das dauert. Und bis man da Freunde hat, die einem eine Erfüllung geben oder wo man sagt, ich habe eine tiefe Verbindung zu jemandem. Das ist ja das Allerwichtigste im Leben, Community.
Eine Logical Family, nicht die Biological, sondern eine Logical Family.
Ja.
Ne?
Ja. Und das dauert natürlich alles. Und ich glaube, das war eine extrem... Und ich, Das sind dann halt auch die Lektionen. Also da, wo man die Unsicherheiten fühlt und da, wo die negativen Gefühle, die sind halt leider die besseren Lehrer, als wenn alles rosig ist, ne? Es ist eigentlich nie immer alles rosig. Also ich glaube mittlerweile, das ist so ein bisschen das Geheimnis zum Glück oder so, wie wir Glück definieren, ist das die Akzeptanz, dass ein Moment oder ein Leben oder was auch immer nie nur positiv ist, sondern dass man die Trauer und die Empathie, also dass man alles gleichzeitig akzeptieren muss. Mhm. Das ist so,
manchmal bin ich
ausgeschwiffen.
Nee, gar nicht, aber ich wollte sagen, das ist ja manchmal aber auch so überfordernd, oder? Also total. Es ist ja, also das klingt, wenn du das sagst, natürlich total plausibel, dass man sich denkt, ah, das ist der Schlüssel zum Erfolg, zu mehr, zur inneren Akzeptanz.
Das war's, das ist die Antwort.
Ja, okay, ciao. Das easy, war sehr easy. Schön, dass du heute hier warst. Danke dir für dein
Team. Du springst über ein Feld.
Ja, mit einer Slip-Einlage.
Ja.
In den 90er-Werbung. Nein, aber das klingt auch, ja, einfach so wahnsinnig anstrengend auch,
es ist
natürlich.
So, ne? Es war so anstrengend. Das Leben in L.A. war dann irgendwann, also das Gute war dann irgendwann, jetzt grummelt mein Magen, ich hoffe, das hört man nicht. Das Gute war dann, dass ich irgendwann, also nach ein paar Jahren ein bisschen Orientierungslosigkeit und ein paar Jahren ein bisschen irgendwie überhaupt mal rauszufinden, wie läuft das Business hier? Was ist die Hierarchie? Was brauche ich? Und wie bekomme ich das? Das ist dann immer so Chicken oder Egg, also ich brauche irgendwie einen Agenten, um an Arbeit zu kommen, aber ich brauche Arbeit, um einen Agenten zu bekommen. Mhm. Und ich muss auf Schauspielschulen und Comedy-Schulen. Also bis man das überhaupt alles mal verstanden hat, wie das da läuft und wo ich reinpasse, wo mein Platz dort ist in dieser Stadt. Das hat mich Jahre gebraucht.
Naja, und ich frage mich, das macht es ja sicherlich als deutsche Frau Ende 20 nicht gerade einfacher,
genau.
Oder? Also
ja.
Da ist, ich stelle mir vor, da ist irgendwie der, ich nenne ihn jetzt den alten weißen Mann, aber Menschen in Hollywood, die was zu sagen haben, die sagen,
ja.
Wer bist du eigentlich? Du kommst aus Überpalmberg oder so. Das ist ja, also wie war das für dich, als speziell als junge Frau dann irgendwie auch da zu versuchen, Fuß zu fassen?
Also ich glaube, dass als Schutzmechanismus hat mein Gehirn das einfach irgendwie ignoriert, eine Zeit lang. Aber man ist sich natürlich, das sind dann aber natürlich auch so das schlummert da immer im Hintergrund. Und das macht einen dann so innerlich irgendwie fertig und man konfrontiert sich eigentlich nie damit. Also man lebt irgendwie schon so ein bisschen, man muss irgendwie in einer Traumwelt leben, ein Stück weit. Weil du gehst kellnern, hab dann halt alle möglichen Nebenjobs gemacht, um einfach nur die Rechnungen zu bezahlen. Das Leben da drüben ist sehr teuer. Und gleichzeitig zu versuchen, es zu schaffen. Mhm. Und gleichzeitig versuchen, zu Castings zu kommen, und Schauspielschule zu bezahlen und Headshots zu bezahlen. Und diese Leiter so ganz, ganz, ganz langsam hochzukraxeln. Und man muss ja irgendwie ignorieren, dass deine Chancen extrem schlecht sind. Du
sonst
kommst dahin mit
Chance.
Einem Akzent, du kommst 10 Jahre später an als alle anderen, du hast kein amerikanisches Training, was ich nicht wusste, also du musst halt einfach auf dieses Business irgendwie trainiert sein. Mhm. Und du bist eine Frau, die schon 30 ist, jetzt mittlerweile, in einem Entertainment oder in einer westlichen Gesellschaft, wo Männer bestimmen, was schön ist und das Jungsein wertvoll ist für eine Frau, immer egal wann, wo, wie. Und ich glaube, das habe ich lange ignoriert und einfach immer so in meinem Traum festgehalten. Und irgendwann habe ich das, glaube ich, einfach mal konfrontiert und habe ich einfach mal gesagt, die Wahrheit der Dinge ist das. Das ist die Wahrheit der Dinge. Möchtest du das jetzt trotzdem noch? Ich musste einfach meinen Traum mit der Realität ersetzen und die einfach akzeptieren. So, das sind deine Chancen. Es ist schwer. Aber die Liebe zur Comedy habe ich entdeckt in Los Angeles. Also die habe ich schon früher als Kind entdeckt. Aber ich habe irgendwann meinen Weg in diese ganzen Improv-Comedy und Sketch-Comedy-Theater und in diese ganze Szene gefunden. Das ist eine Riesenszene in Los Angeles.
Machst du das auch heute noch?
Ja. Das ist das, das gehört da drüben zum Schauspielgeschäft und zum TV- und Filmgeschäft, das gehört da einfach dazu. Mhm. Viele Schauspieler, die in Sitcoms oder also Lisa Kudrow und Will Ferrell und Kristen Wiig und aber auch so Leute wie Ben Stiller und Steve Carell, die ja dann auch irgendwann dramatische Filme machen, die kommen alle aus dieser Szene. Und dann habe ich angefangen, Improv-Comedy-Unterricht zu nehmen am Groundlings und am UCB. Das sind so die beiden Haupttheater in Amerika für Improv-Comedy. Und da habe ich dann mein Zuhause gefunden. Weil da ging es dann darum, einfach irgendwelche Stimmen zu machen und irgendwelche Szenen sich auszudenken und genauso zu sein und rumzublödeln, wie man es eigentlich immer gemacht hat. Und dann hat man dazu eine Struktur bekommen und quasi eine Formel. Und so verarbeitest du das jetzt am besten, damit es Sinn macht. Und so erzählst du eine Geschichte. Und auf einmal war das einfach so, das kann mir keiner nehmen. Meine Liebe zur Kreativität, mein Zugang zur Kreativität, weil kreativ ist jeder Mensch. Ich glaube auch, das hat gar nichts, das gehört uns gar nicht. Das hat gar nichts mit unserem Ego zu tun. Das existiert einfach. Und ich glaube einfach, manche Menschen haben dann Zugang zu. Das kann mir niemand nehmen. Das ist meine eigene Welt. Und das macht mich so glücklich. Und natürlich möchte ich professionelle Künstlerin sein und natürlich möchte ich bezahlt werden. Und am liebsten möchte ich auch richtig gut dafür bezahlt werden. Natürlich.
Na klar.
Aber ich es war irgendwie so die Akzeptanz. Ich weiß, dass so viele Dinge dagegen sprechen, dass das für mich auf klassischem Weg passiert, weil ich viel zu spät hier angekommen bin und Deutsche bin und bla bla bla. Aber trotzdem liebe ich das einfach und das akzeptiere ich jetzt einfach so. Und da war irgendwie so eine Freiheit dann da. Aber man kämpft natürlich immer wieder dann mit Unsicherheiten.
Und ist das denn nicht, ist das dein Magen?
Ja.
Vielleicht nimmst du was von dem, ich habe dir extra den Nudelsalat mit dem Pesto gemacht, den du so gern magst.
Muss ich gleich mal reinhauen.
Ist das nicht manchmal auch irgendwie so ein bisschen aber self-fulfilling prophecy oder ich nenne es mal fast auch schon ein bisschen masochistisch, in so einer Branche zu arbeiten, wenn man sowieso so viel Selbstzweifel und Ängste hat, das befeuert das doch irgendwie immer und immer wieder, oder? Also bei jeder Ablehnung oder bei jeder Absage nach einem Casting, das triggert doch wieder dieses Ding von, ich bin nicht genug, oder? Oder hast du das gar nicht?
Bis man Werkzeuge lernt, bis man daraus lernt. Mhm. Und Werkzeuge in seinem Gürtel hat, die man, womit man das dann nicht mehr persönlich nimmt. Mhm. Weil das hat nichts mit einem zu tun. Das hat damit zu tun, dass die andere, die die Rolle schon bekommen hat, auch blond ist. Und du halt einfach nicht richtig für den... Natürlich, manchmal hat das auch mit dir zu tun, weil du eine Kack-Audition abgeliefert hast. Aber es hat nichts mit deinem Wert als Mensch zu tun. Und ich glaube natürlich, klar, das ist irgendwie schon so ein bisschen, du schmeißt dich da rein. Und natürlich ist das in der Branche dann natürlich auch noch so, dass man sich immer selber sieht und immer selber hört. Und es ist also sehr so egozentrisch. Aber dessen war ich mir nie irgendwie bewusst. So, ich habe Unsicherheiten und der größte Konflikt könnte sein, mich immer auf die Bühne stellen zu wollen. Das ist einem ja so gar nicht bewusst, bis man irgendwann anfängt zu reflektieren. Und ich glaube, bis ich tief in meinen 30ern war, habe ich das auch gar nie so gewusst, dass ich Unsicherheiten habe aus meiner Kindheit oder dass es eigentlich Stellen sind, wo ich vielleicht als Kind etwas gebraucht hätte, das ich nicht bekommen habe oder viel zu schnell eigenständig denken musste oder mithelfen musste. Diese ganzen Dinge, das habe ich nicht, das war mir nicht bewusst.
Man verdrängt es, glaube ich, auch erstmal.
Genau.
Ne? Das sind so diese Dinge aus der Kindheit, die man ja schön in seinen Tresor packt oder
ja,
in seine Schublade.
Genau.
Und irgendwann so, ja, ganz oft in den 30ern öffnet sich dieser Tresor einfach und die Gefühle kommen hervor und Dinge aus der Vergangenheit.
Ja.
Ne? Aber das heißt, du hast das reflektieren können oder auch diese Werkzeuge, die du angesprochen hast, damit umzugehen, hast du quasi aber mit Hilfe von Therapie auch.
Ja,
gelernt,
ich habe dann immer mal wieder Therapie angefangen, aber ich habe halt auch einfach viel, ich habe dann auch so viele Bücher gelesen und Podcasts gehört und sowas halt zur, ich bin halt auch extrem neugierig. Ich muss immer wissen, was geht da gerade ab in mir. Und ich habe dann auch angefangen, Tagebuch zu schreiben, besonders morgens, direkt nach dem Aufstehen. und Meditation. Und das sind natürlich alles Dinge, die, wo ich gerne sagen würde, das ist jetzt ganz regelmäßig in meinem Leben und jeden Morgen mache ich 5 Minuten Meditation oder am besten eine halbe Stunde. Aber das kommt und geht, ne?
Ja,
aber ich merke schon, dass es auf jeden Fall hilft. Und spazieren gehen und sowas, also Natur und das, was uns eigentlich immer gesagt wird und wo wir dann sagen, okay, irgendwann macht's.
Es klingt so banal, ne?
Es ist auch eigentlich.
Ja. Es geht, glaube ich, immer um Achtsamkeit. Also nee, ja. Das ist so ein doofes Wort, ich mag es nicht so gerne, aber es ist so dieses einfach etwas für sich tun, ne?
Ja.
Und selber selbstwirksam zu sein, mhm. zu entscheiden, ich möchte das jetzt und nicht irgendwelchen Konstrukten mhm. oder so ausgesetzt ja. zu sein und irgendwie davon abhängig zu sein, was andere irgendwie tun.
Ja, und ich glaube, es geht auch darum, sich von seinen Gedanken zu separieren mhm. und zu erkennen, ich bin nicht meine Gedanken. Also mhm. nur weil dieser Gedanke in meinem Kopf ist, heißt es nicht, dass es wahr ist. Und den Gedanken zu beobachten, gibt einem ja dann wieder die Möglichkeit zu sagen, was ist da los? Mhm. Warum denkst du jetzt, oh Gott, was? Nach einem Gespräch mit jemandem oder so, das ist dann wieder so Social Anxiety, so, was hast du jetzt gesagt? Und so, stopp. Und aber wer ist diejenige in dir drin, die eigentlich die Gedanken hört?
Mhm.
Und dann einfach mal präsent sein mit seinen Sinnen.
Aber wie geht's dir denn dann manchmal so im Alltag, wenn du so Selbstzweifel oder solche Gedanken hast? Mhm. Schlägt sich das nieder bei dir auch in Panikattacken oder bist du dann einfach nur müde und willst dich irgendwie mhm. zu Hause eingraben? Hast du so depressive Verstimmungen? Also kannst du irgendwie so begreifbar machen, anderen Menschen begreifbar machen, was da eigentlich passiert?
Also ich glaube, weil mittlerweile geht es mir so viel besser als das Leben in L.A. ist. Das war für mich sehr lange, Kellnern gehen und teilweise auch 2 verschiedene Kellnerjobs an einem Tag. Und man hat eigentlich für gar nichts Zeit. Also man hat eigentlich gar keine Zeit überhaupt, um sich selbst zu kümmern, weil man 10 Stunden arbeitet und sich dann noch um seinen eigentlichen Job kümmern muss. Was ja dann die Schauspiele ist und Castings mhm. und versuchen, einen Agenten zu bekommen und live zu performen, damit einen jemand sieht und damit man besser wird und da. Und ich glaube, das schlummert irgendwie immer so im Untergrund. So, bin ich zu alt, bin ich hübsch genug, bin ich gut genug. Man vergleicht sich ständig mit anderen Leuten, was man ja gar nicht machen soll, aber ist halt so, ne?
Hey, vor allem in Hollywood.
Ja, genau. Und gleichzeitig merkt man aber natürlich auch die Diskrepanz zwischen dem, was da unterbewusst schlummert und dem, was man bewusst immer mehr lernt. Also, dass es nicht persönlich ist und dass Authentizität sehr wichtig ist und in dem Sinne jeder gut genug ist, genauso wie er ist. Diese ganzen Dinge, aber das muss das Unterbewusstsein ja langsam, aber sicher irgendwie verstehen. Und ich glaube halt, mittlerweile ist es für mich so, dass ich bewusst daran arbeite, das, was mir bewusst ist, meinem Unterbewusstsein beizubringen. Also ich bin gut genug, ich bin in Sicherheit, ich bin sicher, das ist immer so.
Ich bin gut, so wie ich bin.
Gut, so wie ich bin.
Ich bin ein guter Mensch. Ich werde geliebt.
Ich vertraue mir. Ich mache gute Entscheidungen. Ich habe so Entscheidungsschwierigkeiten manchmal. Ich treffe gute Entscheidungen. Alles, was meine Unsicherheiten sind, versuche ich quasi zu überschreiben. Mhm. Aber muss natürlich auch dadurch passieren, dass man es fühlt. Mhm. Aber es schlummert dann im Hintergrund dann vielleicht so, ich bin nicht so gut wie, oder ich bin gar nicht lustig, oder ich bin gar nicht talentiert, I'm a fraud, wie nennt man das denn, Imposter Syndrome, oder ich bin jetzt zu alt, und Leute gucken mich an und die denken, die hat ja gar keine Oberlippe. Keine Ahnung, was auch immer, ne? So.
Sagst du das über dich?
Früher vielleicht, aber mittlerweile ist mir das egal. Aber ich wollte immer eine dickere Oberlippe haben, aber ich bin total gegen Lipfiller. Also wenn es jemand machen möchte, dann
go for it.
No judgment, aber für mich persönlich. Ja.
Aber sag mal, sind das denn nur Gedanken? Also ich versuche das nur zu verstehen oder so abzugleichen mit dem, was ich habe. Sind das nur Gedanken oder hemmt dich das manchmal dann auch in deinem Job? Ist es dann manchmal so, dass du wirklich so dieses Gefühl hast von, ich kann heute nicht vor die Haustür gehen? Oder Ist es eher so ein Daily Struggle, der quasi in deinem Körper irgendwie immer mitarbeitet und mitschwingt?
Also ich glaube, dass es manchmal dann halt, also ich glaube, dass diese Unsicherheiten halt da sind. Und wenn man täglich daran arbeitet oder zumindest regelmäßig daran arbeitet, werden die immer schwächer. Mhm. Aber die werden dann halt teilweise getriggert. Mhm. Wie so ein Dorn, der da genau reinsticht. Und in den Momenten versuche ich das halt zu merken irgendwie und zu sagen, okay, nimm dir kurz einen Moment und fühl das und guck überhaupt mal, ob das wahr ist. Oder geh raus spazieren oder mach was auch immer.
Soul Food hilft manchmal.
Genau, oder trink ein Glas Wein oder was auch immer. Mittlerweile hemmt mich das nicht mehr so, dass ich dann sage, ich gehe jetzt nicht. Zum Beispiel, ich würde nie nicht zu einer Audition gehen oder ich würde nie eine Deadline nicht einhalten. Selbst wenn ich mich an einem Tag, und ich habe das manchmal ganz stark, diese Resistenz zur Arbeit, zur Kreativität, wenn ich genau weiß, ich muss das bis heute um 4 Uhr abliefern und auf einmal habe ich die größte Blockade oder bin total launisch und will es gar nicht machen. Ich mache es dann einfach trotzdem. Aber ich glaube schon, dass dann zum Beispiel so viele Mikroentscheidungen einen dazu geführt haben, über die Jahre hinweg gewisse Dinge nicht getan zu haben, weil das einen dann doch schon zurückgehalten hat. Also man steht sich schon selbst im Weg auf jeden Fall.
Oder ich glaube auch einfach, dass dafür, das ist zumindest bei mir so, und das erkenne ich ja auch tatsächlich, weil ich ja auch seit Jahren in Therapie bin, dieses Gefühl von, boah, dafür, für dieses Denken und Grübeln geht so viel Kraft und so viel Ressource drauf, dass ich mir denke, ja, kein Wunder, dass es mir jetzt schwerfällt, irgendwie diese Arbeit zu machen, weil mein Kopf irgendwie die ganze Zeit eigentlich 17 Sachen gleichzeitig macht. Ich habe mal in meiner Ausbildung zum Trauerbegleiter eine Traumatherapeutin aus Berlin kennengelernt und die macht so Gefühls- und Selbstregulationsübungen und die nennt das immer Zähneputzen fürs Nervensystem. Und das ist so cool, weil es ist genau das. Ich meine, wir putzen uns zweimal, also ich putze mir zweimal am Tag die Zähne, dreimal nicht, nur zweimal. und das tun wir ja auch, damit wir möglichst lang was von unserem Gebiss und unseren Zähnen haben und da auch einfach
Das ist eine gute Metapher oder Beschreibung. Und ich glaube, ich merke dann auch manchmal so, okay, es ist eine Zeit vergangen. Ich merke, ich ertappe mich dann manchmal selber dabei, dass ich den Stimmen wieder glaube, seit einiger Zeit. So. Und dass ich einige Videos vielleicht gar nicht gemacht habe oder dass ich gedacht habe, ja, wenn ich das jetzt noch, oder irgendwie so. Und dann auf einmal merke ich das, dass ich dem ganzen Chatter wieder glaube und dann sage ich, Moment mal.
Stopp. Was ist, wenn hin und nicht weiter.
Du darfst nicht. Ich glaube, das wird auch nie weggehen. Das ist einfach da. Aber das darf nicht das Auto steuern. Das metaphorische Auto unseres Lebens. Das darf nicht davon gesteuert werden. Das müssen. Aber manchmal ist es halt so.
Wenn dein Leben ein Auto wäre, was wäre es für eines? Wenn du schon beim
Metaphor. Ein elektrisches. um die Welt zu retten.
Hast du manchmal das Gefühl von, ich nerve mich manchmal selbst, wenn du diese Gedanken hast?
Boah, voll.
So Selbsthass, in Anführungszeichen.
Ja, total. Das ist total nervig. Das ist super nervig. Und überleg mal, wofür man Energie und Platz hätte im Kopf, wenn das nicht da wäre. Das wäre doch schön.
Dann wäre das Leben so viel einfacher.
Ja.
Was würdest du denn Menschen, vielleicht auch speziell irgendwie jungen Frauen raten, die auch so Struggle mit sich haben, mit ihren Qualitäten, mit ihren Bedürfnissen, mit ihrem Können? Was würdest du denen aus deiner heutigen Sicht mit all dieser Erfahrung, die du ja auch jetzt schon gemacht hast, raten?
Das ist eine gute Frage.
Anders gefragt. Ich glaube, wenn ich es anders frage, ist es nicht ganz so schwer. Was würdest du der vielleicht 11-jährigen Alina in Übach-Palenberg aus heutiger Sicht gern mitgeben?
Sich selbst zu vertrauen, seinem Bauchgefühl zu vertrauen und der Neugier zu folgen. Also es kommt ja auch immer so der Druck, wenn man dann sagt, folge deinen Träumen oder folge deiner Passion. Das ist mittlerweile jetzt in dem Alter, in dem Zeitalter, wo Individualität so hoch gepriesen wird. Und ich glaube, solange man seiner Neugier folgt und Grenzen setzt mit allem, was nicht gut ist für einen, also Es gibt immer zwei Seiten zur Medaille. Natürlich, manche Kritik ist wichtig und schwere Gespräche mit Freunden und Familie ist wichtig. Da muss man nicht immer vorweglaufen. Aber Grenzen zu setzen, um genau das zu bekommen, was man selber braucht, an Sicherheit und an Verständnis von sich selber auch. Ja, und seinem Bauchgefühl zu folgen. Also, niemand... Hier ist auch noch was. Wir wissen, niemand weiß irgendetwas eigentlich. Wir wissen eigentlich gar nichts. Und ich glaube, das ist wichtig, sich manchmal daran zu erinnern. Egal wie viel man gelernt hat, trotzdem noch immer offen zu bleiben für so viel Wissen und so viele Lektionen, die noch da draußen sind. Aber es gilt dann halt auch für andere Menschen, die einem sagen wollen, ja, aber so läuft das jetzt. Nee. Muss leider nicht.
Ich spüre es anders.
Muss also leider nicht so sein, ja.
Zu spüren und zu fühlen irgendwie, ne, zu gucken, was fühlt sich das gut an.
Ja.
Ja, wie krass einfach, dass du das irgendwie gemacht hast.
Knallhart durchgezogen.
Und heute, realisierst du das denn heute, wenn du morgens in Los Angeles aufstehst und dir bei Starbucks einen Kaffee holst, realisierst du, was du für ein Leben führst?
Ich bin eine sehr dankbare Person. Mhm. Also ich realisiere das schon irgendwie oft. Ich gucke dann auch manchmal so auf die Palmen oder ich bin einfach so dankbar. Ich glaube, das ist auch die Elfjährige in mir, die da dafür dankbar ist, die da früher irgendwelche wirren Träume hatte. Und natürlich, aber ich habe auch immer noch in mir drin so, du bist keine arbeitende Schauspielerin. Du hast keinen, ne, du bist keine... Series Regular in so einer Serie wie Modern Family. Du bist nicht in einem riesen Film drin. Du hast noch selber keinen Film verkauft. Also bist du ein Failure. Also das ist natürlich auch noch immer da. Und ich glaube, alles, was ich tue und alles, wozu ich Ja und Nein sage, dient dem Oberziel, Filme zu machen, wie ich es wollte als Kind. Mhm. So. Das heißt, da ist er natürlich manchmal auch so cool im Vergleich zu dem, was du vor ein paar Jahren hattest oder wo du irgendwann mal mit deiner Karriere warst, ist, man soll sich ja auch aufs Positive irgendwie konzentrieren, ne? Und das ist alles super, aber you're still a failure.
So. Naja, beziehungsweise
also, da war so oder zwei Stimmen irgendwie da.
Aber man kann es ja auch positiv formulieren und sagen, du bist halt einfach noch nicht am Ende deiner Reise angekommen.
Genau,
so, ne? Ja. Und das ist ja auch total gut, weil es wäre ja langweilig, wenn du jetzt irgendwie schon da wärst. Mhm. Und das ist ja irgendwie auch schön zu wissen, dass das irgendwie noch vielleicht noch kommt.
Ja.
Weißt du denn schon, was so 2023 kommt? Weil es ist ja einfach so, dass du natürlich als Content-Creatorin quasi und als Comedian auch jetzt Social-Media-mäßig eben so unfassbar durch die Decke gehst mit allem, was du machst, ob es jetzt eben Bettina und Schatz Andi Andreas ist oder halt auch deine 90er, 2000er Parodien quasi. Kannst du schon sagen, was
ich versuche das gerade. Ich glaube, ich bin auch gerade hier, um das so ein bisschen rauszufinden. Mhm. Weil in Hollywood ist ja jetzt gerade auch alles still. Da hatte ich jetzt eigentlich ich hatte ja letzte Woche ein Casting in Berlin, das kam auch durch meine Agentin in L.A. Und das war auch eigentlich voll cool, aber jetzt sind ja alle am Streiken. Deshalb weiß ich nicht, wo das Projekt dann hingeht, aber hier in Deutschland versuche ich das auch gerade so ein bisschen rauszufinden. Mhm. So, wo mein Platz ist und welche Projekte. Ich bin natürlich jetzt auch in einem Alter, wo ich sage, ich mache nur Projekte, die ich wirklich machen möchte und versuche das gerade so ein bisschen rauszufinden. Aber ich glaube auf jeden Fall, also so live auftreten wird immer Teil meines Lebens sein und da planen wir auch gerade in L.A. wieder eine neue Show und vielleicht auch irgendwann in Deutschland. Und ja, alles andere versuche ich gerade irgendwie rauszufinden.
Zu gucken, wo die Reise hingeht. Aber genau. Du kannst schon quasi jetzt in L.A. leben, ohne irgendwie drei Kellnerjobs parallel zu haben, ne? Ich glaube, das ist nochmal vielleicht fürs Verständnis irgendwie.
Ja, genau. Also viele Jahre lang war es dann halt so. Und das ist auch das Leben der meisten Schauspieler in Los Angeles, ist einen Nebenjob haben, womit man Geld verdient und den Hauptjob Schauspiel, der Tagesalltag ist halt hoffentlich, wenn man einen Agenten und einen Manager hat, Castings aufnehmen oder zu Castings gehen, Schauspielunterricht nehmen, Drehbücher lesen, trainieren, Headshots machen, Alles, was dazu gehört.
Was sind Headshots?
Also so diese Fotos, die man dann mitbringt zum Casting. Mhm. Und dann bekommt man vielleicht mal eine Rolle für einen Tag in der Serie oder vielleicht man bekommt auch Rollen, wo man mehrere Episoden mitspielt und dann wartet man wieder auf den nächsten Job. Das ist eigentlich die Realität für die Mehrheit der Schauspieler. Mhm. Und die müssen auch immer noch dabei Nebenjobs haben. Also außer du bist eine Hauptrolle in einer Serie auf einem guten Kanal oder auf einem guten Streamer oder du bist Filmschauspieler, aber halt einer der großen Filmschauspieler, musst du eigentlich fast immer noch Nebenjobs haben.
Ist das auch der Grund tatsächlich auch nochmal natürlich jetzt für diesen SchauspielerInnen-Streik? Also ich meine, weil die AutorInnen in Hollywood streiken schon seit Mai irgendwie und jetzt eben seit einer Woche tatsächlich auch eben SchauspielerInnen. Sind das auch die Gründe, einfach zu sagen, ey, diese Bedingungen hier sind unterirdisch, das geht so nicht?
Ja, weil die Studios und die Gewerkschaften, die haben das letzte Mal, als Verträge abgeschlossen wurden, das war, als Netflix und die ganzen Streamer noch ganz neu waren. Da war das noch New Media, man hat noch Fernsehen geguckt und es lief alles ganz anders und man wusste gar nicht, wird das jetzt erfolgreich oder nicht. Und da wurden diese Verträge festgelegt, wo Schauspieler dann auf einmal nicht mehr die Residuals bekommen oder keine Ahnung, wenn du Teil der Gewerkschaft bist, Zack After, musst du eine gewisse Anzahl an Tagen arbeiten, um überhaupt krankenversichert zu bleiben. Und diese ganzen Sachen wurden nicht richtig geregelt oder wurden halt so geregelt fürs Streaming mit dem Denken, dass es nicht größer wird als
lineares Fernsehen.
Genau. Ne? Ja. Und die ganzen Schauspieler und Autorinnen und Autorinnen, die werden teilweise. Also die haben so wenig Geld, dass die dann wirklich noch Jobs nebenbei haben müssen und keine Krankenversicherung haben. Und zum Beispiel jemand, der bei Gilmore Girls mitgespielt hat, das noch produziert wurde, bevor die Streamer kamen, das ist auch ein Thema. Das wird ständig auf Netflix geguckt, auf der ganzen Welt. Mhm. Und die Leute kriegen nichts davon ab. Und die CEOs der Studios, die bekommen hunderte Millionen von Dollar Gage und dann noch Boni und dann noch keine Ahnung was.
Und krass, ein Dienstwagen.
Dienstwagen. Mhm. Und das muss eigentlich der Profit muss einfach besser verteilt werden. Mhm. Auch die Crews und die, so alle, die da mitarbeiten an der Serie, die müssen halt einfach irgendwie besser kompensiert werden. Weil 89% der Schauspieler, die Teil von der Gewerkschaft SAG-AFTRA sind, verdienen nicht mal die $36,000 oder ich weiß jetzt nicht, ob ich die Zahlen richtig habe, aber es sind ungefähr $30,000 im Jahr, die du verdienen musst, um dich für die Krankenversicherung zu qualifizieren. Mhm. Und 89% der Schauspieler, verdienen das gar nicht.
Krass.
Also es geht nicht um Tom Cruise oder ne, um die Leute, sondern es geht um, gehst du eine Stufe runter von diesen berühmten Schauspielern, hast du halt diese ganzen Hustler, die dann noch 10 Jobs nebenbei haben müssen.
Ja, da geht es halt wirklich um Existenzminimum quasi, ne? Oder Existenzwaren irgendwie.
Ja, und es geht natürlich jetzt dann auch gleichzeitig noch um AI und dass die Rechte, dass die Studios nicht einfach sagen können, du hast einmal für uns gearbeitet, jetzt können wir dich scannen und dein Gesicht für auf Ewigkeit in jedem Projekt benutzen, ohne dass du jemals nochmal einen Tag ans Set musst und bezahlt wirst. Das muss natürlich jetzt auch alles direkt mitgeregelt werden. Deshalb sind also das letzte Mal, als die Schauspieler und die Drehbuchautoren zusammen gestreikt haben, war 1960. Das ist so wichtig für die Zukunft der Industrie. Und
hat das krassen Impact auch auf dich persönlich? Also ne, du bist ja into it, weil du es natürlich mitkriegst und ja auch irgendwie da im Thema drin bist. Aber hat es auch krassen Impact auf Projekte von dir?
Ich bin noch ziemlich frisch bei einer neuen Schauspielagentur, CAA. Das ist einer der größten Agenturen in Los Angeles. Die hätten mich früher nicht mit der Kneifzange angefasst. Aber ich quasi eine Plattform habe, ne, dann haben sich andere Türen geöffnet. Und jetzt habe ich halt gerade gute Repräsentation und die Möglichkeit, coole Castings zu bekommen. Mhm. Geht jetzt natürlich erstmal gar nichts. Und meine Schreibpartnerin und ich, wir hatten ein Projekt, das wir gepitcht haben in L.A., wo starkes Interesse dran bestand, also ne, unsere eigene Serie. Und da ist natürlich jetzt auch erstmal alles lahmgelegt, aber wir unterstützen natürlich total den Streik. Aber es ist jetzt erstmal die nächsten, keine Ahnung, 6 Monate geht natürlich jetzt erstmal gar nichts. Gott sei Dank habe ich meinen Job als Content-Creatorin. Es gibt einige Jobs, die ich jetzt nicht mehr arbeiten kann, aber es gibt immer noch Jobs, die ich arbeiten kann. Und mir geht es im Vergleich zu vielen Leuten, die in Anführungsstrichen nur Schauspiel machen, natürlich viel besser. Also finanziell wird mich das jetzt nicht sehr beeinflussen, weil ich mein größtes Einkommen durch Content mache. Aber um nochmal, ich wollte eben noch den Gedanken zu Ende führen. Genau, seit der Pandemie, quasi seit ich eine Online-Plattform habe, hat sich mein Leben komplett verändert in Los Angeles. Also bis zur Pandemie habe ich noch alle möglichen Nebenjobs gearbeitet, Drehbücher übersetzt und ich war auch irgendwann mal Hiking-Guide und habe Leute auf Touren durch den Griffith Park zum Hollywood-Zeichen geleitet.
Wirklich?
Und
wie geil!
Kellnerin und Catering und für Hochzeiten und also die Liste an meinen Nebenjobs, ich muss eigentlich erst mal eine Liste schreiben. Und das hat halt mit der Pandemie alles aufgehört. Erstmal wegen der Pandemie. Und dann während der Pandemie habe ich meine Online-Plattform gefunden und habe quasi alle Live-Shows haben auch aufgehört. Wir hatten so eine wöchentliche Sketch-Show auf der Comedy Central Bühne in Los Angeles. Und dann haben wir halt alle unsere Comedy online gebracht, weil wir dachten, dann probieren wir halt da unsere Charaktere aus, anstatt auf der Bühne. Und seitdem ich diese Plattform habe und als Content Creator arbeite und Geld verdiene, habe ich ein ganz anderes Leben in Los Angeles. Das ist so
krass, wie sich das entwickelt hat, finde ich. Wohlverdient, möchte ich
sagen.
Danke. Von
Übach-Palenberg
nach Los Angeles. Und es ist einfach so schön, ehrlicherweise dich kennenzulernen und von dir zu hören, dass es halt nicht eben immer alles schön und toll war und irgendwie die glamorous Welt ist und war. Und also der Weg dahin war irgendwie nicht so ganz easy und es ist auch immer noch nicht immer nur easy.
Genau, ja.
Aber es ist schön irgendwie zu hören, dass du da auf dein Herz gehört hast und dir nicht von irgendwelchen Gymnasialdirektoren hast sagen lassen, das ist
das
nicht gymnasial,
was
die Frau da macht.
Ja.
Gibt es einen privaten Wunsch, den du hast, etwas fernab von Schauspielerei und Comedy, irgendetwas, wo du sagst, das würde ich gerne noch in meinem Leben erreichen, machen, tun?
Das ist so eine gute Frage. Ich denke, ich möchte einfach nur einen Garten haben. Das ist so in letzter Zeit mein Ding. Ich habe eine Wohnung mit einem Balkon, aber ich bin jetzt auch hier auf dem Dorf bei meinen ganzen Freunden. Weißt du, was ich gerne hätte? Ich hätte gerne einen Sitz hier und einen Sitz in L.A. Und würde gerne so ein richtiges Pendelleben führen. Reisen, Reisen. Ich habe mich jetzt entschieden, mein ganzes Geld für Reisen auszugeben, weil ich bin in meinen 30ern, ich habe keine Kinder, ich habe keinen Mann.
Du hast noch
ich habe die Unabhängigkeit, genau. Ja. Und natürlich die Welt zu retten. Ist ja wohl klar. Ist ja wohl klar.
Natürlich.
Die Welt vom Klimawandel zu retten. Und vor den Republikanern. Nein, ich, oh Gott, das ist, siehst du, da mache ich mir, über sowas mache ich mir gar nicht viele Gedanken für mich.
Hey, aber das klingt ehrlicherweise nach unfassbar guten Plänen, zu sagen, ich möchte nicht nur arbeiten, sondern ich möchte auch mein Privatleben gestalten. Ich möchte bei meiner Familie sein, ich möchte einen Garten haben, ich möchte in der Natur sein, ich möchte was von der Welt sehen. Das ist doch fantastisch. Das klingt nach tollen Plänen für die Zukunft, eben nicht nur auf privater Ebene, sondern auch auf beruflicher. Wer weiß, was da noch alles kommt.
Who knows?
Meine Liebe, das war so schön, dass du da warst.
Es war so
warst.
Schön, mit dir zu sprechen.
Eigentlich, das ist jetzt quasi Extended Version, eigentlich rede ich immer nie so viel mit Leuten, aber bei dir war so tausend Sachen, über die wir reden.
Ich rede auch immer so viel und so lange.
Zum Glück.
Man muss mich dann aufhalten.
Nein, du darfst jetzt Knickknacks essen und genieß es. Toll, dass du da warst.
Danke, dass ich hier sein durfte. Hat mich voll gefreut.
Voll gerne.
Fenster oder Gang? Der Podcast von und mit Benny Bauerdick. Über das Leben, Liebe, Kummer, den Tod, Selbstzweifel und Ängste. Wünsche, Anregungen, Fragen, Kritik oder Ideen? Immer her damit. Über Instagram oder per Mail an post@bennybauerdick.de.